Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humaza.
A'udhu minash shaitanir rajim.
Und nun zur mit einer an einigen Stellen kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wehe dem Lästerer, Verleumder, der Reichtum scheffelt und diesen immer wieder aus lauter Lust und Gier aufs Neue berechnet und wähnt, sein Reichtum mache ihn unsterblich. Doch so ist es nicht, bald schon wird er in das Verzehrende gestoßen werden. Was aber weißt du, was das Verzehrende ist? Es ist das hochlodernde Feuer Gottes, dessen Flammen die Herzen erfassen, sich über ihnen schließen in hochgestreckten Säulen, sodass es kein Entrinnen gibt.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite hasttoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite hasttoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 6. März 2024, gleich dem 16. Isfan 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Rehane, daheim und in der Gesellschaft. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Motto des laufenden Jahres 1402. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Präsident Raisi warnt vor Wutausbrüchen unter Jugendlichen auf der Welt wegen israelischer Verbrechen. Amir Abdullahian, Israel verfolgt absichtlich Politik der Zerstörung Palästinas. Oberbefehlshaber der Armee. Iranische Streitkräfte behalten volle informationsdienstliche Überlegenheit über Feinde. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Präsident Raisi warnt vor Wutausbrüchen unter Jugendlichen auf der Welt wegen israelischer Verbrechen. Präsident Ebrahim Raisi hat vor einem Ausbruch der Wut der Jugend auf der ganzen Welt über die Fortsetzung der israelischen Verbrechen an den Palästinensern gewarnt. Präsident Raisi machte diese Bemerkungen in einem Interview mit dem algerischen Staatsfernsehen, das am Mittwoch während seines jüngsten Besuchs in dem nordafrikanischen Land veröffentlicht wurde. Heute hat die Unterdrückung durch das zionistische Regime nicht nur die Geduld der Menschen in der Region, sondern auch der Menschen auf der ganzen Welt erschöpft, sagte er. Ich denke, wenn diese Situation anhält, wird sich der Zorn der Jugendlichen aller Nationen, ob in den USA und Großbritannien oder anderen Ländern, auf andere Weise Luft machen, kommentierte er weiter. Er verwies auch auf die jüngste Selbstverbrennung eines aktiven Mitglieds der US-Luftwaffe aus Protest gegen den völkermörderischen israelischen Krieg im Gazastreifen sowie auf die Massenkundgebungen in europäischen Ländern zur Unterstützung der Palästinenser und brachte sein Bedauern zum Ausdruck, dass deren Forderung nach einem Ende der israelischen Verbrechen auf taube Ohren stoße. Die Regierungen der USA und Großbritanniens wollen die Stimmen ihres eigenen Volkes und der Völker der Welt nicht hören und versuchen daher, das Ausmaß des Gazakrieges auszuweiten, erklärte er. Darüber hinaus forderte Präsident Raisi in seinen Ausführungen alle Länder dazu auf, sich gegen das Besatzerregime zusammenzuschließen und das Krebsgeschwür aus der Region zu entfernen. Wir glauben, dass das reine Blut der palästinensischen Märtyrer und Unterdrückten das Ende des zionistischen Regimes bedeuten wird, fügte er hinzu. Die aktuelle Situation in Gaza ist ein großer Skandal für den Westen, der das wahre Gesicht der USA entlarvt, hob er hervor. Der iranische Präsident kritisierte auch die Doppelmoral der westlichen Länder, die über Atomwaffen verfügen. Schätzungen zufolge verfügt das israelische Regime über 200 bis 400 Atomsprengköpfe in seinem Arsenal und ist damit der einzige Besitzer unkonventioneller Waffen in Westasien. Es hat sich geweigert, Inspektionen seiner Nuklearanlagen zuzulassen oder den Atomwaffensperrvertrag NPT zu unterzeichnen. Amir Abdullahian, Israel verfolgt absichtlich Politik der Zerstörung Palästinas. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdullahian hat am Dienstag auf einer Dringlichkeitssitzung der Außenminister der Organisation für Islamische Zusammenarbeit, OIC, in der saudi-arabischen Stadt Jeddah die beispiellosen israelischen Verbrechen in den letzten 5 Monaten im belagerten Gazastreifen verurteilt. Die israelischen Feindseligkeiten seien ein Beweis dafür, dass das Regime absichtlich eine Politik der Zerstörung Palästinas verfolge, erklärte Hossein Amir Abdullahian. Das von Iran und einigen anderen islamischen Ländern beantragte OIC-Außenministertreffen diente dazu, die jüngsten Entwicklungen in Gaza sowie wirksame Maßnahmen zur Beendigung der israelischen Kampagne des Todes und der Zerstörung in den belagerten palästinensischen Gebieten zu besprechen. In einer Situation, in der wir erneut die Unfähigkeit des UN-Sicherheitsrates erleben, mit der ältesten und schlimmsten humanitären Krise der Zeitgeschichte umzugehen, sind Beratungen der islamischen Länder und ihr Konsens diesbezüglich sehr dringend und notwendig, praktische Wege zu finden, ernsthaftere Maßnahmen zu ergreifen, um das palästinensische Volk zu unterstützen, hob er hervor. Der iranische Außenminister ergänzte, Washingtons offensichtliche Behinderung der Maßnahmen des UN-Sicherheitsrates zur Verhinderung der israelischen Aggressionen im Gazastreifen zeige, dass es eine Illusion und eher ein diplomatischer Witz sei, sich darauf zu verlassen, dass die USA den anhaltenden Völkermord verhinderten. Außenminister Amir Abdullahian erläuterte bei dem OIC-Treffen außerdem, dass jede wirtschaftliche und finanzielle Beziehung mit dem israelischen Regime darauf hinauslaufe, die Fortsetzung seines abscheulichen Verhaltens gegenüber den Palästinensern zu erleichtern. Er forderte einen umfassenderen Boykott von Produkten israelischer Unternehmen und sagte, unter den gegenwärtigen Umständen sei es für die OIC unerlässlich, entschlossene und wirksame praktische Maßnahmen zu ergreifen, um die Palästinenser zu unterstützen. Das ist unsere menschliche und islamische Pflicht gegenüber unseren palästinensischen Brüdern und Schwestern, hob er hervor und bekräftigte, dass die Verhinderung einer neuen Katastrophe für das palästinensische Volk eine unmittelbare Notwendigkeit sei. Oberbefehlshaber der Armee. Iranische Streitkräfte behalten volle informationsdienstliche Überlegenheit über Feinde. Der Oberbefehlshaber der iranischen Armee, Generalmajor Abdurrahim Mousavi, sagte, dass die Streitkräfte der Islamischen Republik auf dem Gebiet der Informationsdienste die vollständige Vorherrschaft über die Feinde beinhalten und voll und ganz darauf vorbereitet seien, die nationalen Interessen des Landes zu verteidigen. Diese Äußerungen machte Generalmajor Mousavi am Mittwoch im Rahmen einer Zeremonie zur Übergabe neuer Verteidigungsausrüstungen an die iranische Marine in der südiranischen Hafenstadt Bandar Abbas, an der hochrangige Militärverantwortliche und Kommandeure teilnahmen. Bei dieser Zeremonie wurden der Marine insgesamt 42 Ausrüstungen und Waffen für Wasserfahrzeuge zur Verfügung gestellt. Der Oberbefehlshaber der iranischen Armee sagte, die Feinde Irans und an ihrer Spitze die das israelische Kindermörderregime unterstützenden imperialistischen USA müssen wissen, dass die Streitkräfte der Islamischen Republik Iran mit ihrem umfassenden Wissen und ihrer nachrichtendienstlichen Überlegenheit darauf vorbereitet sind, die Ressourcen und nationalen Interessen des Landes auf jeder erforderlichen Ebene zu verteidigen, und auf diesem Weg werden sie kein Stück von Boden des Landes und den Idealen der Islamischen Revolution zurückweichen. Im Inland entwickelte Lenkwaffenzerstörer Osarach-Schnellboote, Minensuch-Hubschrauber und Sanjar-Drohnen gehörten zu den Dutzenden Exemplaren neuer militärischer Ausrüstung, die am Mittwoch der iranischen Marine übergeben wurden. Im Rahmen dieser Zeremonie wurden außerdem 16 Errungenschaften aus den Bereichen militärische Verteidigungsausrüstung, Meeressensoren, Unterwassertelefonsysteme, Sauerstofferzeugungsgeräte, Stör- und Überwachungssysteme sowie Abhörsysteme vorgestellt. Außerdem wurden zahlreiche Marschflugkörper, elektrische Torpedos, 3 Arten intelligenter Marineminen, Raketenleitsysteme und andere Unterwasserwaffen an die Marine übergeben. Iran beschlagnahmt US-Ölladung im Persischen Golf. Iran hat eine US-amerikanische Ölladung nach einem Gerichtsbeschluss zugunsten von Patienten mit der seltenen Schmetterlingshautkrankheit Epidermolysis bullosa EB, deren Leben aufgrund unmenschlicher US-Sanktionen gefährdet ist, beschlagnahmt. Die US-Ölladung wurde von der unter der Flagge der Marshallinseln fahrenden Advantage Suite im Persischen Golf transportiert. Berichten zufolge erfolgte die Beschlagnahmung nach besagtem Gerichtsurteil zugunsten der an EB erkrankten Patienten. In ihrer Klage machten die EB-Patienten, die unter der extremen Empfindlichkeit der Haut und mechanisch bedingter Blasenbildung leiden, Schadenersatz gegenüber den USA geltend. Wie es in der Klage hieß, hätten die westlichen Sanktionen, insbesondere die der USA, ein schwedisches Unternehmen daran gehindert, die speziellen Medikamente bzw. Hilfsmittel für diese Patienten an Iran zu verkaufen und ihnen seien dadurch schwere körperliche und mentale Schäden zugefügt worden. Die USA haben im Mai 2018 erneut ihre Sanktionen gegen Iran verhängt, nachdem sie ein von den Vereinten Nationen unterstütztes Atomabkommen mit der Islamischen Republik und 5 weiteren Ländern verlassen hätten. Seitdem hat das schwedische Medizintechnikunternehmen Mölnlycke Healthcare mit Hauptsitz in Göteborg den Verkauf von Arzneimitteln und medizinischen Ausrüstungen einschließlich Spezialverbänden für EB-Patienten an iranische Unternehmen eingestellt und sich dabei auf die einseitigen US-Sanktionen berufen. Durch diesen Schritt wurde den Epidermolysis bullosa EB-Patienten die lebenswichtige medizinische Versorgung entzogen. Viele von ihnen starben und bei einigen Patienten kam es zu schweren körperlichen Verletzungen, wie zum Beispiel Amputationen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 6 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 5 Grad, Mashhad 2 Grad, Isfahan 5 Grad, Shiraz 6 Grad und Bandarabas 18 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Sino Sarlak mit dem Titel Boran, das heißt Regen.
به یاد لاله تباران خاک معطر نسیم خاطر پرور صدای جاری باران سکوت کاج و صنوبر صدای جاری باران سکوت کاج و صنوبر کشا برکان جا میان باغ تماشا چو یک تبسم زیبا نشسته بر لب گلها
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Rehone, daheim und in der Gesellschaft. Bleiben Sie dran! Liebe Hörerfreunde, wie wir zu Anfang dieser Sendereihe gesagt haben, steht der Name Rehone für das weibliche Geschlecht. Die Frau nimmt im Islam eine wertvolle Stellung ein. Wir möchten gerne erläutern, wie diese Himmelsreligion durch ihre klaren Bestimmungen vollständig die Rechte der Frau ins Auge fasst. Es heißt im Koran ausdrücklich, dass Mann und Frau aus ein und demselben Wesen erschaffen wurden. Wir lesen im Vers 1 der Sure 4, Nisa: Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch aus einem einzigen Wesen erschuf, aus ihm seine Gatten erschuf. Die Erschaffung aus einem einzigen Wesen bedeutet, alle besitzen ein gemeinsames menschliches Wesen. Alle Menschen wurden aus diesem Wesen erschaffen und somit liegt bei diesem für beide Geschlechter der Ausgangspunkt aller Menschen. Die Frau ist also aus demselben Wesen erschaffen worden wie der Mann und nicht aus einem anderen Wesen oder aus einem Überschuss des Mannes. Der Vers 1 der Sure 4 lautet vollständig: Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch aus einem einzigen Wesen erschuf, aus ihm seine Gattin erschuf, und aus ihnen beiden viele Männer und Frauen entstehen und sich ausbreiten ließ. Und fürchtet Gott, in dessen Namen ihr einander bittet, und achtet die Verwandtschaftsbande. Gott ist Wächter über euch. Der Islam sieht die Frau als Menschen. Er hat ihr nicht durch eine Industrie, sondern durch eine kulturelle Revolution Freiheit geschenkt. Für die Frau steht der Weg zur menschlichen Vervollkommnung offen. Sie besitzt von Natur aus das Recht auf Freiheit und Würde. In der westlichen Kultur ist die Freiheit der Frau in Wahrheit ein Produkt der Industrialisierung. Denn parallel zur industriellen Revolution und der Nachfrage nach billigen Arbeitskräften hat die westliche Gesellschaft die Frauen aus ihrem Heimen in die Fabriken gelockt. Sie wurden unter der Parole von der Befreiung der Frau in den Dienst der Industrie gestellt, um sie so gut wie möglich zu nutzen. Der Koran sagt, dass Mann und Frau einander in der Familie Ruhe und Sicherheit spenden. Der iranische Gelehrte Shahid Mutahari erklärt, der Schritt, den der Islam für die Rechte der Frau getan hat, ist von dem, was im Westen abläuft, verschieden. Er hat die Frauen mit ihren islamischen Rechten und Pflichten vertraut gemacht und ihnen Ansehen, Freiheit und Unabhängigkeit gegeben. Er hat die Grundlage der Familie nicht ins Schwanken gebracht und die Frauen nicht skeptisch hinsichtlich des Verhältnisses zum Ehemann und der Rolle als Mutter und hinsichtlich der Kindererziehung gestimmt. Der Mensch hat eine materielle und eine immaterielle Seite. Die materielle steht im Zusammenhang mit seinem Körper und die immaterielle im Zusammenhang mit seiner Seele. Weil der Mensch zwei verschiedene Seiten hat, hat er auch verschiedene Bedürfnisse. Somit müssen auch die Bestimmungen und Regeln auf die Bedürfnisse beider Seiten des Menschen angepasst sein. Die von Menschen aufgestellten Bestimmungen und Gesetze fordern jedoch nur zum materiellen, weltlichen Leben auf und übergehen das ewige Leben, und daher ziehen sie große Schäden für den Menschen nach sich. Unterdessen werden bei den Gesetzen des Islams beide Seiten des Menschen genau beachtet, die materielle und die immaterielle. Der Islam trat in einer Zeit in Erscheinung, in der Frauen keinerlei Wert besaßen. Ihnen wurde sogar das Recht auf Leben versagt. Doch der Islam verlieh ihr mit den göttlichen Geboten Würde. Die Rechte der Frauen fanden seine Anerkennung. Laut Islam besteht kein Unterschied zwischen den Menschenrechten der Frau und des Mannes. Beide sind ja Menschen und die Frau kann wie der Mann selber über ihr Schicksal bestimmen. Allerdings ist zu beachten, dass es von der Schöpfung her Unterschiede zwischen Mann und Frau gibt. Diese haben aber nichts mit ihrem Status als Mensch zu tun. Um die Rechte und Würde der Frau wiederzubeleben und zu verwirklichen, müssen die naturgemäßen Unterschiede der beiden Geschlechter allerdings beachtet werden. Der Islam hat dies getan. Wenn wir die natürlichen Veranlagungen und Bedürfnisse von Mann und Frau betrachten, stellen wir in vielerlei Hinsicht einen Unterschied zwischen ihnen fest und sehen, dass die Schöpfung einen jeden von ihnen beiden für verschiedene Aufgaben geschaffen hat. Das heißt, Mann und Frau haben zwar als Mensch dieselben Rechte und Pflichten, aber wegen ihrer naturgemäßen Unterschiede und ihrer unterschiedlichen Eignungen und Fähigkeiten haben sie nicht die gleichen Rechte und Pflichten im Familienleben. Es ist vielmehr gerecht, dass jeder von ihnen seinen besonderen Platz in der Familie einnimmt und die besonderen Aufgaben, die ihm obliegen, übernimmt. Diejenigen, die für die Länder mit muslimischer Bevölkerung ein Modell vorgelegt haben, unter anderem Intellektuelle, haben nicht beachtet, dass gemäß dem Islam die Frau eine besondere Position und das Recht auf Eigentum und Erbe und Wissenserwerb besitzt und als eine feste Säule der Familie gilt. Andererseits haben die Feministen sich bei der Definition der Frau geirrt. Sie haben, ohne die naturgemäßen Unterschiede und Bedürfnisse der Frau zu beachten, nur äußerliche Ähnlichkeiten hervorgehoben und den Begriff der Gleichstellung nicht richtig angewendet. Der Feminismus übergeht die natürlichen Unterschiede zwischen Mann und Frau und strebt nur eine Lage an, die für Männer und Frauen gleich ist. Aber heutzutage räumt man auch im Westen ein, dass die Fähigkeiten und Neigungen von Frauen und Männern sich voneinander unterscheiden. Der Begründer der islamischen Revolution, der verstorbene Imam Khomeini, hat zu Beginn der islamischen Bewegung, die der Wiederbelebung der Religion diente, die Frauen einerseits vor der Verwestlichung und der Nachahmung importierter Kultur gewarnt und andererseits hat er sie angespornt, auf den verschiedenen Schauplätzen der Gesellschaft mitbeteiligt zu sein. Er trat ernsthaft für die Beteiligung der Frauen am politischen und gesellschaftlichen Leben ein, bedankte sich für ihre Teilnahme und sprach ihnen seine Anerkennung dafür aus. Imam Khomeini befürwortete die soziale Mitbeteiligung der Frauen und ihre Berufstätigkeit unter Wahrung der islamischen Regeln und zugleich betonte er auch die Festigung der Familie und die Rolle der Frau als Mutter und als Erzieherin der kommenden Generation. Er verglich diese Aufgabe sogar mit der Aufgabe der Propheten und sagte: Ihr Frauen habt zwei edle Berufe. Der eine ist die Erziehung der Kinder und dieser Beruf steht über allen anderen. Wenn ihr der Gesellschaft ein gutes Kind übergibt, dann ist das mehr wert als die ganze Welt. Im Schoß der Mütter muss der Mensch zum Guten hin geformt werden. Der Beruf der Mutter ist wie der Beruf der Propheten. Auch die Propheten sind gekommen, damit sie den Menschen würdig formen. Die Beachtung von Rechten und Pflichten kann nur zusammen mit der guten Moral zu einem stabilen und ruhigen Familienleben führen. Das heißt, Regeln können nicht die einzige Voraussetzung für ein solches gesundes Familienleben sein. Die Menschen brauchen sowohl Rechte und Pflichten als auch Ethik. Der Islam weist den Vorzug auf, dass er sowohl die Rechte und Pflichten als auch die Moral beachtet. Der verstorbene Imam Khomeini war davon überzeugt, dass der Islam sowohl den Männern als auch den Frauen wahre Freiheit beschert hat. Dies soll jedoch nicht bedeuten, dass die Männer sich gegenüber den Frauen ungerecht verhalten dürfen. Die Propheten Gottes haben die Gebote Gottes in den Himmelsbüchern überbracht, welche der Maßlosigkeit und Gier der Menschen einen Riegel vorschieben sollen und das menschliche Ego der Kontrolle des Gesetzes, der Vernunft und des göttlichen Gebotes unterstellen. Nur dank der Gebote und der Ethik kann die Berücksichtigung und allseitige Wiederbelebung der Rechte der Frauen gewährleistet werden. Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Ahmad Taha Omrani mit dem Titel Bechun Khalo.
بخون خالو چه خوش بی بالخیص باد بر رو حسیر مده ها خود توی ره رو وای چه خوش بی بالخیص باد بر رو حسیر مده ها خود توی ره رو چه خوش بی وقت با گشتن سجیلم وقت واگشتن زجیلم تنور و بوی نون و دود گرگم پرستوی غمی گم کرده خونه به تاق کهنه دل کرده لونه نمی ناله که ما دردش بدونم نه طاقت داره تا
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Motto des laufenden Jahres 1402. Weiterhin guten Empfang. Wie bereits in mehreren Beiträgen erwähnt, hat das Oberhaupt der Islamischen Revolution das laufende Jahr zum Jahr der Inflationseindämmung und des Produktionswachstums erklärt. In den vergangenen Beiträgen wurde mit der Untersuchung des Produktionsthemas und seiner Bedeutung auch für die iranische Wirtschaft begonnen. In den letzten beiden Beiträgen wurden einige Hindernisse für das Produktionswachstum im Iran untersucht. In diesem Beitrag werden weitere Hindernisse diskutiert. Die meisten Probleme und Hindernisse, die einem Wachstum der iranischen Produktion und Güter im Weg stehen, haben interne Wurzeln. Allerdings können die einschränkenden Auswirkungen externer Hindernisse auf die Produktion in Iran nicht ignoriert werden. Tatsächlich sind externe Hindernisse entweder in Synergie mit internen Hindernissen und Herausforderungen aufgetreten und haben diese verkompliziert und verschlimmert, oder in einigen Fällen sind sie unabhängig voneinander zur Quelle von Herausforderungen und Hindernissen geworden. Die meisten dieser Hindernisse sind entweder politischer Natur oder haben ihre Ursache in politischen Fragen. Mit anderen Worten, diese Hindernisse entstanden entweder aufgrund der Disharmonie mit der arroganten Politik im internationalen System und des Widerstands dagegen oder aufgrund der Anstrengungen, die die Verantwortlichen des Landes unternommen haben, um dem Diktat der Hegemonialordnung entgegenzuwirken und folglich die Position des Landes gegenüber der bestehenden Situation zu verbessern. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass unter den externen Hindernissen, die in zwei Kategorien, internationale und regionale, unterteilt werden können, internationale Hindernisse wichtiger und destruktiver sind und die auch als Ursprung regionaler Barrieren angesehen werden. Strukturelle Barrieren. Die Struktur, die die Weltwirtschaft beherrscht, ist stark hierarchisch, und da das Überleben der Hegemonialländer in dieser Struktur davon abhängt, dass andere Länder weiterhin Rollen spielen, die ihnen auf irgendeine Weise auferlegt wurden, versuchen sie auf unterschiedliche Weise und durch den Rückgriff auf verschiedene Instrumente wie Sanktionen, Drohungen, Druck und so weiter, die Mobilität und Statusverbesserung anderer Länder in dieser Struktur zu verhindern. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Governance-Prinzip dieser hierarchischen Struktur in der Weltwirtschaft eine einzige Funktion hat, und zwar, dass alle ihre Teile darauf ausgerichtet sind, diese Arbeitsteilung aufrechtzuerhalten und fortzusetzen. Die Position Irans in dieser Struktur einerseits und die Funktionsweise der Mächte, die von diesem System für ihren Fortbestand profitieren, andererseits sind ein großes Hindernis für die Stärkung der iranischen Produktion. Dies bedeutet, dass in der Struktur der Weltwirtschaft die Position der Länder in ihrem historischen und aktuellen Zustand bleiben sollte, was einer Produktionssteigerung entgegensteht. Allerdings verfügt diese Struktur nicht über eine absolute Handlungsmacht, und es ist möglich, sich darin zu bewegen. Wirtschaftsembargo. Als Teil der Realität der iranischen Wirtschaft seit Beginn der Islamischen Revolution sind die lähmenden anti-iranischen Sanktionen, die im Zusammenhang mit der Atomfrage ab dem Jahr 1382, also 2003-2004, verhängt worden sind. Mit der Verabschiedung von 4 Sanktionsresolutionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, darunter die Resolutionen 1737, 1747, 18.3 und 19.29 erstreckten sich diese Sanktionen auf weite Teile der iranischen Wirtschaft und dehnten sich schließlich während der Amtszeit Obamas auf strategische Bereiche wie Zentralbank und Ölexport aus. Tatsächlich veränderten sich die Sanktionen in diesem Zeitraum neben der Volumenzunahme auch inhaltlich. Weg von der gezielten Phase hin zu den umfassenden Sanktionen sowie weg von der territorialen zur extraterritorialen Phase hin zu inhaltlichen Veränderungen. In der ersten Phase der Veränderungen war das iranische Volk das direkte Ziel der Sanktionen und nicht die Regierungsinstitutionen, die im Zusammenhang mit den nuklearen und militärischen Aktivitäten Irans standen. Und in der zweiten Phase wurde ein internationaler Konsens gegen den Iran gebildet. Von diesem Moment an sanktionierten neben den USA auch der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, die Europäische Union und so weiter Iran. Tatsächlich versetzten die gesamten Sanktionen Iran in eine starke internationale Isolation und machten ihm jegliche Kommunikation, Interaktion, wirtschaftlicher Austausch und Bankgeschäfte schwierig und kostspielig. Obwohl einige dieser Sanktionen im Rahmen des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans JCPOA ausgesetzt wurden, haben aber Trumps einseitiger Rückzug aus diesem Abkommen sowie das Versäumnis in der Biden-Regierung, den Deal wiederzubeleben, und die anhaltenden Störungen der US-Regierung nicht nur Teile der ausgesetzten Sanktionen weitgehend wieder rückgängig gemacht, sondern vielmehr erlebten wir während der Amtszeit von Trump und Biden unter verschiedenen Vorwänden auch eine starke Zunahme von Sanktionen, die sich gegen die Wirtschaft, die Produktion und den Lebensunterhalt des iranischen Volkes richten. Zu den wichtigsten Aspekten und schädlichen Folgen dieser Sanktionen für das Wirtschaftsleben des Landes ist anzumerken, dass im Wirtschaftssektor und bei internationalen Transaktionen, Exporte und Importe ein Anstieg der Kosten um mindestens 60% ein Stopp oder erhebliche Reduzierung von ausländischen Investitionen in Iran, Unterbrechung oder Reduzierung der Auslandspräsenz der iranischen Wirtschaftsinstitutionen und Unternehmen, etwa Banken oder im kommerziellen Sektor tätige Unternehmen, sowie ein Mangel an effektiver Kommunikation mit internationalen Institutionen und Organisationen und die fehlende Möglichkeit, neues Wissen und neue Technologien zu nutzen, festzustellen waren. Insbesondere waren diese Sanktionen am effektivsten, wenn sie sich gegen das Bankennetzwerk des Landes richteten. Denn im Berichtszeitraum wurde Iran neben Regierungen auch von internationalen Institutionen und Bankinstrumenten wie SWIFT, LC, Dollarwechselsystem und so weiter sanktioniert, was zu Störungen in der Leistungsfähigkeit und den Finanztransaktionen zwischen Banken und im Handel führte. Untersuchung der Auswirkungen der Sanktionen auf verschiedene Bereiche der Wirtschaft des Landes zeigt, dass die Sanktionen zwar quantitativ keine großen Auswirkungen auf die Exporte und Importe des Landes hatten, doch aber qualitativ auf Exporte und Importe sowie auf Produktionskosten. Es führte darüber hinaus zum übermäßigen Anstieg von Import unnötiger Waren, zu einem Währungsschock im Land, zum Rückgang der Kaufkraft inländischer Verbraucher, zur wirtschaftlichen Destabilität und Unsicherheit und nicht zuletzt zum Misstrauen gegenüber der Wirtschaft des Landes. Dies hatte wiederum zerstörerische Auswirkungen auf die iranische Wirtschaft. Es ist sicher, dass die Gesamtheit dieser negativen Auswirkungen das Produktionswachstum in Iran bremst. Mit anderen Worten, Embargo-Bedingungen erschweren direkt und indirekt das Produktionswachstum. Die Sanktionen zielen auf ihre Produktionslinie ab, indem sie die Kosten für die Versorgung mit Rohstoffen erhöhen und im Allgemeinen die Liquiditätsprobleme von Unternehmen und Produktionseinheiten verschärfen. Andererseits verringern Banken- und Finanzsanktionen mit der Wirkung, die sie auf die Inflationsrate haben, indem sie einen Währungsschock, eine Rezession und so weiter erzeugen, die Kaufkraft des inländischen Verbrauchers verringern und somit auch hier indirekt das Produktionswachstum beeinträchtigen. Im nächsten Beitrag werden einige andere externe Hindernisse für das Produktionswachstum der iranischen Wirtschaft erörtert. Bis dahin, alles Gute. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastoray ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.